Ostern, ich habe den Herrn gesehen. Halleluja. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Unser Retter lebt. Halleluja. Unser Gott herrscht. Jemand hat einmal gesagt, die Auferstehung ist nicht nur wichtig für den christlichen Glauben. Ohne sie gäbe es kein Christentum. Verstehst du das? Es ist nicht so, dass die Auferstehung einfach nur ein Zusatz ist. Es ist nicht wie im Restaurant, wo man zum Kellner sagt, ich nehme die 10 Gebote, dazu die Bergpredigt und zum Nachtisch hätte ich gerne noch ein bisschen von der Auferstehung. Die Auferstehung ist kein Zusatz. Sie ist keine Fußnote. Sie ist nicht der Nachtisch nach einer guten Mahlzeit. Ohne die Auferstehung gibt es kein Christentum. Paulus sagt etwas Ähnliches in 1. Korinther 15,14. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unser Predigen vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Mit anderen Worten, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann vergeuden wir alle hier heute einfach nur unsere Zeit. Aber wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, und wenn du heute Morgen hier bei uns bist, dann glaubst du wahrscheinlich daran, dass er es tatsächlich getan hat. Dann ist unsere Predigt nicht vergeblich, euer Glaube ist nicht vergeblich, und das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Wenn du in der vergangenen Woche mit uns zusammen warst, dann kennst du die Ereigniskette, die uns bis heute geführt hat. Letzten Sonntag haben wir den Palmsonntag betrachtet, an dem Jesus triumphierend auf einem Esel in Jerusalem einzog, was zeigte, dass er der verheißene, gerechte König war, der Frieden zwischen uns und Gott bringt. Am Mittwochabend haben wir im Bibelkreis Johannes 18 betrachtet, als Judas Jesus verraten hat und die Behörden kamen, um ihn festzunehmen. Am Freitagabend haben wir uns die letzten Worte angeschaut, die Jesus vor seinem Tod am Kreuz gesprochen hat. Seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. Damit sagte er, dass das Werk, das Gott der Vater ihm aufgetragen hatte, vollendet ist. Und danach hauchte er seinen letzten Atem aus. Am Ende von Johannes 19 heißt es, dass Jesus in Leinentücher gewickelt und in einem neuen Grab im Garten bestattet wurde. Damit kommen wir zu Kapitel 20. 20.1. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Das ist Maria Magdalena. Als wir Maria Magdalena zum ersten Mal früher in den Evangelien sehen, hatte sie 7 Dämonen. Deshalb hielten die Leute wahrscheinlich Abstand von ihr. Sie hatte wahrscheinlich nicht viele Freunde oder eine Gemeinschaft um sich, die sie liebte. Mit 7 Dämonen kann man mit Recht sagen, dass ihr Leben wahrscheinlich chaotisch war und ihr Frieden fehlte. Aber all das änderte sich, als sie Jesus begegnete. Jesus trieb die Dämonen aus ihr aus und ihr Leben wurde verwandelt. Sie begann zu dienen und zu helfen, und schließlich hatte sie eine Gemeinschaft, zu der sie gehörte. Als Jesus gekreuzigt wurde, war Maria dort am Kreuz. Andere Menschen hatten Jesus zu diesem Zeitpunkt verlassen, aber Maria war da. Sie war bei Jesus, als er umherzog und die gute Nachricht vom Reich Gottes verkündigte. Und sie war da in der dunkelsten Stunde, als ihr Retter seinen letzten Atemzug tat. Und hier ist sie am Grab, ganz früh, während es noch dunkel war, um Jesu Bestattungsvorbereitungen zu Ende zu bringen. Jesus war am Freitag gestorben, was bedeutete, dass der Sabbat am Samstag bevorstand. Am Sabbat durfte keinerlei Arbeit verrichtet werden. Das schloss das Tragen eines Körpers oder das Tragen von Salben mit ein. Der Samstag oder der Sabbat sollte ein Tag der Ruhe sein. Weil Jesus an einem Freitag gestorben war, wurden viele der normalen Bestattungsriten entweder verschoben oder am Freitag nur schnell durchgeführt. Der Samstag vergeht also und jetzt ist Sonntag. Und wir sehen hier, dass Maria Magdalena nicht bis Sonntagnachmittag oder Sonntagabend wartet, um die Bestattungsvorbereitungen für Jesus zu beenden. Nein, sie kam früh, als es noch dunkel war. Es ist fast so, als wäre sie so früh gekommen, wie sie konnte, während sie dennoch versuchte, das jüdische Gesetz einzuhalten. Wir sehen ihre Hingabe an Christus, auch nachdem er gestorben ist. Aber etwas stimmt nicht, etwas ist anders. Der Stein, der das Grab verschloss, war nicht an seinem Platz. Man könnte meinen, sie würde jetzt schon anfangen zu singen, »Er ist auferstanden, er ist auferstanden«, aber das ist nicht das Erste, was sie sagt. 2. Da lief sie und ging zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, »Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Sie ging nicht, sie joggte nicht, sie machte keinen europäischen Spaziergang. Sie rannte. Es ist dringend für Maria. Sie findet Petrus und Johannes und erzählt ihnen, was passiert ist. Aber wir sehen, dass sie in diesem Moment nicht an Auferstehung denkt. Sie denkt an eine Verlegung. Sie meint, Jesus sei verlegt worden. Vielleicht wurde sein Körper gestohlen. Also kommen Petrus und Johannes, um nachzusehen. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass Maria, Petrus und Johannes nicht erwarteten, dass das Grab leer sein würde. Mit anderen Worten, sie erwarteten ein volles Grab. Obwohl Jesus sie wiederholt gelehrt hatte, dass er am dritten Tag auferstehen würde, waren diese drei Menschen, die Jesus sehr nahe standen, nicht auf ein leeres Grab vorbereitet. 3. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu dem Grab. 4. Beide liefen gemeinsam, aber der andere Jünger lief Petrus voraus und kam als erster zum Grab. Petrus und Johannes hören Marias Bericht und rennen zum Grab. Der Autor, der Johannes ist, der Jünger, den Jesus liebte, macht deutlich, dass er schneller als Petrus rannte und als erster am Grab ankam. Das beweist, dass selbst erwachsene Männer niemals ein Rennen verlieren wollen. Aber auch hier sehen wir wieder die Dringlichkeit. 5. Und als er sich vorbeugte, sah er die Leinentücher dort liegen, aber er ging nicht hinein. 6. Dann kam Simon Petrus, der ihm folgte, und ging in das Grab. Er sah die Leinentücher dort liegen. 7. Und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, lag nicht bei den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet, an einem besonderen Ort. 8. Dann ging auch der andere Jünger, der zuerst zum Grab gekommen war, hinein, und er sah und glaubte. Johannes kommt als erster zum Grab, daran erinnert er uns hier zweimal, und dann kommt Petrus an. Aber Johannes geht noch nicht hinein, doch Petrus geht hinein, um es zu überprüfen. Und Petrus sieht, dass Marias Bericht wahr ist. Er geht hinein und sieht die Leinentücher, in die Jesus eingewickelt war. Das Schweißtuch, das auf Jesu Kopf gelegen hatte, war ordentlich gefaltet, abseits der Leinentücher. Johannes kommt schließlich zusammen mit Petrus ins Grab und untersucht ebenfalls alles. Und man kann sich vorstellen, wie sie versuchen, all das zu begreifen. Denkt daran, sie denken immer noch nicht an Auferstehung. Sie denken an eine Verlegung, dass jemand gekommen ist und Jesu Körper mitgenommen hat. Aber warum sollte man den Körper verlegen, aber die Kleider zurücklassen? Das ergibt keinen Sinn. Vers 8 sagt, dass Johannes glaubte, aber es war kein Glaube an die Auferstehung, es war der Glaube an Marias Bericht. Vers 9 macht das deutlich, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. 10. Dann gingen die Jünger wieder heim. Es ist für uns einfacher, diese Geschichte zu lesen und zu denken, kommt schon, Leute, Jesus hat euch doch gesagt, dass das passieren würde. Aber, wie der Text sagt, haben sie noch nicht alles verstanden. Sie hatten noch nicht den Helfer, den Heiligen Geist, der sie in die Wahrheit führt, wie wir ihn heute haben. Sie glaubten Maria, dass Jesus nicht im Grab war, aber sie hatten das Puzzle noch nicht vollständig zusammengesetzt. Sie wissen, dass etwas passiert ist, aber sie wissen noch nicht genau, was passiert ist. Also gehen sie nach Hause zurück. Aber nicht Maria Magdalena. 11. Aber Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich vor, um in das Grab hineinzuschauen. Petrus und Johannes gingen nach Hause, aber Maria blieb draußen beim Grab. Wenn sie schon einmal auf einer Beerdigung waren, passiert das manchmal. Die Trauerfeier endet und alle fangen an zu gehen. Aber es gibt typischerweise jemanden oder eine kleine Gruppe, die noch nicht bereit ist zu gehen. Es sind meistens die Menschen, die der verstorbenen Person am nächsten standen, und sie bleiben noch lange. Aber zumindest wissen diese Menschen, wo der Körper begraben ist. Maria steht draußen vor dem Grab und versucht, mit der neuen Tatsache umzugehen, dass der Leichnam Jesu nicht da ist. Und es heißt, dass sie weinte. Sie weinte. Und es war laut. Es war das laute Weinen, das bei den Juden üblich war, wenn jemand, der ihnen nahe stand, gestorben war. Es ist ein schwerer Moment für Maria. Wir wissen nicht, was sie empfand, als sie sah, wie Jesus gekreuzigt wurde. Aber hier, in diesem Moment am leeren Grab, sehen wir, wie die Emotionen und der Schmerz aus ihr herausbrechen. Das führt mich zu meiner ersten Beobachtung aus dem Text. Erstens, eine tiefe Beziehung zu Christus erzeugt tiefe Liebe zu ihm. Es ist offensichtlich, dass Maria Magdalena Jesus liebte. Wir sehen es an ihrer Präsenz. Sie war am Kreuz dabei. Sie war am Grab dabei. Wir sehen es an ihren Handlungen. Sie ging so früh wie möglich, um Jesus für das Begräbnis vorzubereiten. Sie war die Erste dort. Wir sehen es an ihrer Besorgnis. Sie dachte, Jesus sei weggenommen worden, also lief sie und holte Petrus und Johannes. Und wir sehen es an ihren Gefühlen, als sie am Grab weint. In Johannes 20 sehen wir das nicht wirklich in ihren Worten, aber wir brauchen ihre Worte auch nicht. Durch ihre Präsenz, ihre Handlungen, ihre Besorgnis und ihre Gefühle wird deutlich, dass sie den Herrn liebte. Und das kam davon, dass sie Jesus folgte, wohin er auch ging. Das kam davon, dass sie Zeit mit ihm verbrachte. Ich habe diese Woche eine Nachrichtengeschichte über einen Mann namens Michael Stepp gelesen, der einen Herzinfarkt erlitt und etwa 25 Minuten lang klinisch tot war, bevor er wieder zum Leben zurückkam. Das ist doch eine schöne Geschichte, oder? Aber bedeutet Ihnen der Name Michael Stepp irgendetwas? Wahrscheinlich nicht. Mir bedeutet er auch nichts. Ich kenne ihn überhaupt nicht und Sie vermutlich auch nicht. Ich freue mich, dass er lebt, aber es berührt mich emotional nicht. Wissen Sie aber, wen es emotional berührt? Seinen jugendlichen Sohn Jeremiah. Es war Jeremiah, der seinen Vater nach dem Zusammenbruch und nachdem er zu atmen aufgehört hatte, bis zum Eintreffen des medizinischen Teams eine Herz-Lungen-Wiederbelebung gegeben hat. Dank Jeremiah und durch die Gnade Gottes lebt sein Vater Michael heute noch. Michael Stepp bedeutet uns vielleicht nichts, aber für seinen Sohn Jeremiah bedeutet er alles, weil sie so viel Zeit miteinander verbracht haben. Sie waren eng miteinander verbunden. Eine tiefe Beziehung zu Christus erzeugt tiefe Liebe zu ihm. Maria war an jenem Tag am leeren Grab emotional bewegt, weil sie so viel Zeit mit dem Herrn verbracht hatte. Und sie war ein lebendiges Zeugnis dafür, dass Jesus Leben verändern kann. Jesus nachzufolgen bedeutet, Zeit mit ihm zu verbringen. Im Gebet und in seinem Wort. Eine tiefe Beziehung zu Christus erzeugt tiefe Liebe zu ihm. Und jede tiefe Beziehung basiert auf Vertrauen und gemeinsam verbrachter Zeit. Jesus sagte, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wie ich immer sage, wenn du zu beschäftigt für Gott bist, bist du zu beschäftigt. Du kannst nicht erwarten, eine tiefe Beziehung zu Gott zu haben, wenn du keine Zeit mit ihm verbringst. Hänge dein Herz nicht an Dinge, die rosten und vergehen. Schätze Christus. Das erste und größte Gebot ist, Gott zu lieben mit allem, was wir haben, unserem Herzen, unserer Seele und unserem Verstand. Gott zu lieben bedeutet, ihm hingegeben zu sein, ihm den Lobpreis und die Anbetung zu geben, die er verdient, ihm alles zu geben, was wir haben, unsere Herzen, unsere Seelen, unsere Gedanken, ihn zu begehren, sich an ihm zu freuen, in ihm froh zu sein. Für mich gibt es kein größeres Kompliment, als wenn jemand über dich sagt, oh, sie hat den Herrn geliebt, oder er hat eine reiche Beziehung zu Gott. Jesus nachzufolgen ist nicht nur eine Entscheidung, die wir bei der Errettung treffen. Es ist eine lebenslange Berufung, ihm von ganzem Herzen zu vertrauen, in seinen Wegen zu gehen, Zeit mit ihm zu verbringen und ihm zu dienen. In einer Welt, die will, dass wir dieser Person oder jenem neuen Trend folgen, mögen wir Menschen sein, die sich selbst verleugnen, ihr Kreuz auf sich nehmen und Christus nachfolgen. Er ist der gute Hirte. Er lässt uns auf grünen Auen lagern. Er führt uns zu stillen Wassern. Er erquickt unsere Seele. Selbst wenn wir durch das Tal des Todesschattens gehen, fürchten wir uns nicht, denn er ist bei uns. Wie wir bei Maria sehen, bringt eine tiefe Beziehung zu Christus, eine tiefe Liebe zu ihm hervor. Vers 11 sagt, dass sie draußen vor dem Grab weinte, doch schließlich betritt sie das Grab. 12. Und sie sah zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen am Kopfende und einen am Fußende, wo der Leib Jesu gelegen hatte. 13. Sie sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Im Grab findet Maria zwei Engel, die dort sitzen, wo Jesus gelegen hatte. Ein Engel an jedem Ende. Das erinnert uns an die Bundeslade aus dem Alten Testament, die Truhe aus der Stiftshütte und dem Tempel mit den Cherubim an beiden Enden. In der Truhe der Bundeslade befanden sich die Tafeln der 10 Gebote. Außerdem war dort ein Krug mit Manna, zur Erinnerung daran, dass Gott Israel in der Wüste mit Nahrung versorgt hatte. Auf der Lade befanden sich die Cherubim, aus Gold gefertigte Engelsgestalten. Sie waren an jeder Seite der Lade, genauso wie die Engel vor Maria im leeren Grab saßen. Zwischen den beiden Cherubim über der Lade befand sich eine Lücke, und diese Lücke wurde der Gnadenthron genannt. Der Gnadenthron war der Ort, an dem der Herr Israel begegnete. Die Bundeslade war nicht nur ein Symbol für Gottes Gegenwart bei Israel, sondern auch der Ort, an dem Gott seinem Volk begegnete. Der Gnadenthron war auch der Ort, an dem der Hohepriester einmal im Jahr kam und das Blut eines geopferten Tieres auf den Gnadenthron sprengte. Dies geschah, um für die Sünden Israels in diesem Jahr zu sühnen oder zu bezahlen. Dieser Tag wurde der Versöhnungstag genannt. Das ist der Hintergrund zur Bundeslade. Und als Maria das leere Grab betritt und zwei Engel an den Enden sieht, wo der Leib Jesu gelegen hatte, kommt einem unweigerlich der Gedanke, dass der neue Bund den alten Bund ablöst. Im alten Bund brachte der Hohepriester einmal im Jahr Opfer für die Sünden des Volkes dar, aber im neuen Bund hat Jesus, unser Hohepriester, ein Opfer ein für allemal dargebracht. Im alten Bund war das Gesetz auf Steintafeln geschrieben, aber im neuen Bund ist das Gesetz durch den Heiligen Geist in unsere Herzen geschrieben. Im alten Bund durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen, wo die Bundeslade war. Es gab dort sogar einen Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligen abtrennte. Aber im neuen Bund, als Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel in zwei Teile. Mit anderen Worten, es gibt keinen Vorhang mehr zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Jetzt haben wir durch den Glauben an Jesus Christus direkten Zugang zu Gott. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Gott durch Jesus einen Weg geschaffen hat, wie wir Vergebung unserer Sünden und Versöhnung mit Gott empfangen können. Es ist durch Gottes Gnade, dass wir durch den Glauben an Christus gerettet werden können. Wir, die wir einst tot waren in unseren Übertretungen, können in Jesus Christus lebendig gemacht werden. Aber all diese Themen und Bilder haben sich für Maria im leeren Grab noch nicht verbunden. Die Engel fragen Maria, warum weinst du? Sie erklärt, dass sie ihren Herrn weggenommen haben. Noch einmal, sie denkt immer noch nicht an Auferstehung, sie denkt immer noch an eine Umbettung. 14. Nachdem sie dies gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. 15. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn holen. Sie dreht sich um und sieht Jesus, erkennt aber nicht, dass er es ist. Genau das passiert auch anderen Jüngern nach der Auferstehung. Denke daran, das letzte Mal, als sie Jesus sahen, war er brutal geschlagen worden. Aber jetzt, in seinem vollendeten Auferstehungsleib, erkannten sie ihn zunächst nicht. Maria denkt, er sei ein Gärtner, also glaubt sie vielleicht, dass er weiß, was mit Jesu Körper geschehen ist. 16. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte zu ihm aus Aramäisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus offenbart sich Maria, indem er einfach ihren Namen sagt. Früher in Johannes 10 sagte Jesus, dass seine Schafe seine Stimme hören, seiner Stimme zuhören und dass er seine Schafe bei ihrem Namen ruft und sie führt.
Alles, was es brauchte, war, dass Jesus Marias Namen sagte.
Und sofort wusste sie, wer er war. Sie wandte sich ihm zu und nannte ihn Lehrer. Was für ein intimer und persönlicher Moment. Was für eine Art, wie der Menschensohn die gute Nachricht seiner Auferstehung offenbart. Noch ein paar Minuten vorher weinte Maria. Sie dachte, Jesus sei tot und sein Körper sei weggebracht worden. Wir sahen sie in einem Moment der Zerbrochenheit und Verzweiflung.
Doch im nächsten Moment steht Jesus vor ihr, ruft ihren Namen und offenbart ihr, dass er lebt. Mein zweiter Punkt heute Morgen. 2. Deine Hoffnung in Jesus wird nicht enttäuscht werden.
Maria hatte ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt. Seitdem er jene 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben hatte, war sie ihm gefolgt.
Es schien, als wäre diese Hoffnung gestorben, als sie mit ansehen musste, wie er an jenem Freitag gekreuzigt wurde.
Es schien, als wäre diese Hoffnung am Samstag tot, als er im Grab lag. Und es schien, als wäre diese Hoffnung früh am Sonntagmorgen tot, als sie zum Grab kam, um seine Begräbnisvorbereitungen zu vollenden. Aber an jenem Tag war die Hoffnung nicht tot.
Vielleicht bist du heute hier und du hast all deine Hoffnung in viele verschiedene Dinge gesetzt. Vielleicht setzt du all deine Hoffnung in deinen Job oder deine Karriere. Vielleicht setzt du all deine Hoffnung in eine bestimmte Beziehung. Vielleicht setzt du all deine Hoffnung darauf, ein bestimmtes Aussehen zu haben.
Vielleicht setzt du all deine Hoffnung in deine Finanzen. Vielleicht setzt du all deine Hoffnung in andere Religionen oder Aberglauben.
Aber all diese Dinge können dich enttäuschen.
Menschen verlieren ihre Jobs, Beziehungen können zerbrechen.
Schönheit vergeht, Geld kommt und geht.
Mit anderen Worten, wenn du all deine Hoffnung in diese Dinge setzt, wirst du enttäuscht werden.
Irgendwann werden dich diese Dinge im Stich lassen.
Aber Jesus wird dich niemals im Stich lassen.
Deine Hoffnung in ihm ist nicht vergeblich.
Deine Hoffnung in ihn ist sicher.
Es wird schwere Zeiten geben.
Es wird Momente des Zweifelns und der Verwirrung geben, wie wir es an jenem Tag bei Maria sehen.
Aber deine Hoffnung in Christus ist fest.
Sie ist unerschütterlich, unzerbrechlich.
Er ist von den Toten auferstanden. Der König der Könige und der Herr der Herren hat über Sünde und Tod gesiegt. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er war und ist lebendig. Er ist der auferstandene Herr. Und an dieser Hoffnung kannst du festhalten. Du kannst dich an Christus festhalten.
Ich meine das im übertragenen Sinne, aber anscheinend hielt Maria in diesem Moment tatsächlich buchstäblich an Jesus fest.
Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren, sondern geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus war kein Geist. An einen Geist kann man sich nicht festklammern. Er ist leiblich auferstanden. Maria hatte ihn ergriffen. Aber Jesus sagt ihr, dass jetzt nicht die Zeit dafür ist. Er hat noch einiges zu tun, bevor er zu Gott, dem Vater, in den Himmel auffährt.
In den nächsten 40 Tagen erschien Jesus seinen Jüngern und anderen und lehrte sie weiter.
Also sagt er zu Maria, dass er noch Arbeit zu tun hat, aber sie soll jetzt gehen und den Jüngern erzählen, was geschehen ist.
Doch Jesus nennt sie hier nicht die Jünger. Er nennt sie nicht einmal Freunde, wie er sie noch in Johannes 15 genannt hatte.
Hier nennt er die Jünger seine Brüder. Bei seiner Kreuzigung hatten die Jünger ihn verlassen. Petrus hatte ihn 3-mal verleugnet.
Und dennoch verleugnet Jesus sie nicht, denn sie sind Familie. Sie sind Brüder, weil sie denselben Vater haben, der im Himmel ist.
Jesus sagt Maria, sie solle ihnen mitteilen, dass sein Vater auch ihr Vater ist, sein Gott auch ihr Gott.
Sie sind Familie.
Maria Magdalena ging hin und verkündete den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe.
Maria geht und sucht die Jünger, genauso wie sie es schon früher im 2. Vers getan hatte.
Doch diesmal ist es eine ganz andere Botschaft.
Im 2. Vers war sie zu den Jüngern gelaufen und hatte gesagt, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Aber jetzt denkt Maria endlich an Auferstehung. sie sagt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und die Jünger damals, so wie wir die Jünger heute, verkündigen seitdem die gute Nachricht. Ein paar Verse später ist der Jünger Thomas nicht so sicher. Er hat Zweifel. Er will mit eigenen Augen sehen. Er will seinen Finger in die Male der Nägel legen. Jesus kommt Thomas entgegen, aber er sagt in Johannes 20, Vers 29, Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Auch wenn wir damals mit Maria nicht im leeren Grab waren, sind wir nicht benachteiligt. Wir sind nicht weniger gesegnet. In 1. Petrus 1, Vers 8 steht etwas Ähnliches. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und ihr jubelt mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ich kann nicht wie Maria sagen, ich habe den Herrn gesehen, physisch gesehen. Aber ich kann ohne weiteres sagen, ich habe den Herrn in meinem Leben am Werk gesehen. Mein letzter Punkt heute Morgen, 3. Wir haben ihn nicht gesehen, aber wir haben ihn gesehen. Wir könnten in diesem Raum herumgehen und Geschichte um Geschichte von der Treue Gottes in euren Leben hören. Geschichten davon, wie Gott Leben verändert hat. Geschichten davon, wie Gott einen Weg geschaffen hat, wo scheinbar kein Weg war. Wir haben die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben gesehen. Gott wirkt Liebe, Freude und Geduld in uns. Wir haben Jesus nicht so gesehen wie Maria, aber wir haben ihn in unseren Herzen, unserem Leben und unseren Familien am Werk gesehen. Aber es wird einen Tag geben, an dem wir ihn sehen werden. Er ist auferstanden. Er ist zur Rechten Gottes des Vaters aufgefahren. Aber er wird wiederkommen. Wir wissen, dass dieses Leben nicht alles ist, was es gibt. Wir wissen, dass wir eine sichere Hoffnung für die Zukunft haben, wo wir für immer bei Jesus sein werden. Wo es keine Tränen mehr geben wird, kein Leid mehr, keine Enttäuschungen mehr, keine zerbrochenen Träume mehr. Unser Retter lebt. Wir dienen nicht dem Gott der Toten, sondern wir dienen dem Gott der Lebenden. Jesus Christus, unsere lebendige Hoffnung. Die Auferstehung ist kein Zusatz, sie ist keine Fußnote. Unser Glaube steht und fällt mit der Auferstehung. Wir haben ihn nicht gesehen, aber wir haben ihn gesehen. Halleluja! Christus ist auferstanden. Halleluja! Jesus hat Sünde und Tod ein für allemal besiegt. Halleluja! Jesus lebt. Das Ende der Predigt.